Der RT Deutsch Podcast, die Meinung.
Die Tinte unter dem UN-Migrationspakt ist noch nicht trocken, da folgte jetzt bereits der nächste Streich. Die Unterzeichnung des globalen Pakts für Flüchtlinge, der sogenannte Flüchtlingspakt. Worum geht es beim Flüchtlingspakt? Zunächst soll der Druck auf die Aufnahmeländer vermindert werden. Zweitens soll die Eigenständigkeit der Flüchtlinge erhöht werden. Drittens, der Zugang zu Drittstaatenlösungen soll erweitert werden. Und viertens sollen in den Herkunftsstaaten Bedingungen für eine Rückkehr in Sicherheit und Würde gefördert werden, wie es heißt. Alles durch eine ausgewogenere Lasten- und Verantwortungsteilung in Flüchtlingsfragen. Die Notwendigkeit, neben den bereits bestehenden Vereinbarungen, wie etwa der Genfer Flüchtlingskonvention, nun den Flüchtlingspakt auf den Weg zu bringen, wird von der UN mit der historisch einmalig hohen weltweiten Zahl an Flüchtlingen begründet. Tatsächlich stellte die Zahl der von Krieg, Konflikten und Verfolgung vertriebenen Menschen mit 68,5 Millionen im Jahr 2017 einen neuen Rekord auf. Daher ist auch die Zahl der Flüchtlinge mit 25,4 Millionen höher als jemals zuvor. 85% der Flüchtlinge weltweit lebten allerdings Ende 2017 in Staaten mit niedrigen oder mittleren Einkommen, also überwiegend im globalen Süden. So gesehen ist es ein sinnvoller Ansatz, den Druck auf die Aufnahmeländer zu mindern. Doch warum steigen die Zahlen überhaupt weiter an? Liegt es nur am Klimawandel und Naturkatastrophen? Auch wenn etwa die Bundesregierung zuletzt die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien mit großer Geste einfror, für ganze 2 Monate, erreichte der bilaterale Handel hinter vorgehaltener Hand 2018 neue Bestwerte. Währenddessen irren 2 Millionen Binnenvertriebene im Jemen umher. Syrien und Afghanistan sind mit 6,3 bzw. 2,6 Millionen die beiden größten Herkunftsländer von Flüchtlingen. Ernst gemeinte Fluchtursachenbekämpfung sieht sicher anders aus. Nicht aber für die Bundesregierung. Denn deren Selbstbild besagt ganz offiziell, dass man dazu beitrage, Krisen zu verhindern, Konflikte zu bewältigen und Frieden zu fördern. Und so fand der Euphemismus der Fluchtursachenbekämpfung auch prominenten Eingang in den Flüchtlingspakt. Prävention und Bekämpfung der tieferen Fluchtursachen, heißt es dann gleich tiefschürfend. Allerdings sieht der Flüchtlingspakt vor allem die Herkunftsstaaten selber in der Pflicht. Sie sollen sich also am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Die sogenannte internationale Gemeinschaft wird dazu aufgerufen, bei der Bekämpfung der Triebkräfte und Auslöser auszuhelfen. Wenn das also mit den Kriegen und Konflikten verhindern nicht so ganz stimmt, geht dann wenigstens in Sachen Armutsbekämpfung etwas. Was das Auswärtige Amt angeht, ist die Bundesregierung raus aus der Nummer. Denn man leistet ja bereits seinen Beitrag. Und zwar als zweitgrößter humanitärer Geber weltweit und zweitgrößter Geber der Entwicklungszusammenarbeit. Doch auch da macht sich der Bock wieder zum Gärtner. Im Jahr 2016 saß bei den Verhandlungen zur New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten, dem Basisdokument des Flüchtlingspakts, der Privatsektor mit am Tisch. In der Abschlusserklärung ist dann, wie beim Migrationspakt, übrigens auch wieder die Rede von Verpflichtungen, und zwar bei Migranten und Flüchtlingen. Es stellt sich auch die Frage, ob das Interesse der Konzerne in der Bekämpfung der Fluchtmotive liegt oder eher am Geschäft mit den Flüchtlingen. Auf gleich 2 Events waren die Vertreter der Privatwirtschaft im Vorfeld der New Yorker Erklärung ganz unter sich, um sich des Themas Flüchtlinge anzunehmen. Da durfte ein Mann natürlich nicht fehlen, der weltweit wohl tatsächlich einflussreichste Politiker ohne Mandat, Großinvestor und Philanthrokapitalist George Soros. 500 Millionen US-Dollar will er in die gute Sache pumpen. Neben dem Hedgefonds-Milliardär kamen 50 Unternehmen zusammen, darunter Konzerne wie Johnson & Johnson, Deloitte und Vodafone. Mit einem speziell dazu entwickelten Tablet, der School in a Box, möchten die Briten bis 2020 3 Millionen Kindern Bildung ins Flüchtlingslager bringen. Nicht nur Konzerne wie Vodafone sind für ihre Produkte allerdings auf möglichst preisgünstige Rohstoffe angewiesen und tragen damit im Stillen zur Schaffung der Fluchtursachen bei. So sind etwa im Kongo 4,4 Millionen Menschen im eigenen Land auf der Flucht. Weltweit Platz 3. Typisch Afrika? Check doch einfach online in dein privates Flüchtlingsdomizil ein. Könnte es dagegen so oder so ähnlich bald beim Silicon Valley Sprössling Airbnb heißen, das ebenfalls mit im Flüchtlingsboot sitzt. Das alles klingt natürlich im Diplomatensprech der New Yorker Erklärung ganz anders. Da ist es einfach offensichtlich, dass Investitionen des Privatsektors zur Unterstützung von Flüchtlingsgemeinschaften und Aufnahmeländern in den kommenden Jahren von entscheidender Bedeutung sein werden. Die Erklärung selbst gibt dann auch gleich die Antwort auf die Frage, warum es so offensichtlich ist. Man ist selbst schlicht zu klamm. Und bekanntermaßen gehen die Überweisungen an die Vereinten Nationen weiter zurück. Flexibilisierung und Deregulierung der Finanzierung humanitärer Maßnahmen ist bei Punkt 86 die selbstgegebene Antwort auf das Problem. Dafür soll auch die Zweckbindung der Finanzierung verringert werden. Zu guter Letzt will man bei Punkt 90 das Zusammenwirken der UN mit den internationalen Finanzinstituten und dem Privatsektor stärken. Besonders freut man sich dabei über das verstärkte Engagement der Weltbank. Das alles, um die dargelegten Verpflichtungen vollständig umzusetzen. Ja, da sind sie wieder, die Verpflichtungen. Und zwar zahlreich. Tja, und bei der Flexibilisierung, Privatsektorisierung und Deregulierung der Humanität ist Deutschland wieder ganz vorne mit dabei. Nur leider wieder nicht im Sinne einer tatsächlichen Fluchtursachenbekämpfung. So stellten Entwicklungsexperten fest, dass die deutsche sogenannte Entwicklungshilfe zunehmend zum Subventionsinstrument deutscher Investoren im globalen Süden mutiert. Ein Beispiel ist demzufolge der Africa Agriculture Trade and Investment Fund. Ein auf Entwicklungshilfe spezialisierter Fonds, aufgelegt vom Bundesentwicklungsministerium unter Beteiligung der Deutschen Bank und der KfW. Gegen dessen Projekte, etwa in Sambia und der Demokratischen Republik Kongo, werden jedoch massive Vorwürfe erhoben. Extrem niedrige Entlohnung, keine nennenswerten beschäftigungspolitischen Impulse und verstärkter Migrationsdruck aufgrund von Landgrabbing und Vertreibung. Das sind die Ergebnisse der Fondsinvestitionen. Für die Bundesregierung sind die Investmentfonds im Rahmen ihres Marshallplans für Afrika allerdings die Zukunft und sollen vermehrt eingesetzt werden. Die Entwicklungszusammenarbeit soll rentabel werden. Die Vertrauenswürdigkeit internationaler Abkommen, in denen nicht einmal die Verantwortung des Nordens für Flucht und Armut erwähnt werden und in denen mehr und mehr Finanzinstitute und die Privatwirtschaft den Ton angeben, sollten mit einem gebührenden Schuss Skepsis betrachtet werden.
Das war der RT Deutsch Podcast.